Herzlich willkommen zu einer weiteren Kommunalwahl-Spezialfolge des Rheinpegel-Podcasts. Wir bringen euch heute die erste Podiumsdiskussion mit den vier aussichtsreichen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Stattgefunden hat sie am Dienstagabend und es war Corona-bedingt eine etwas ungewöhnliche Veranstaltung.
Ja, das war wirklich eine besondere Diskussion, denn sie hatte kein Live-Publikum. Man muss wissen, die Düsseldorfer Jungs, der große Heimatverein, lädt vor jeder wichtigen Wahl die örtlichen Kandidaten ein. Aber normalerweise geschieht das eben auf den Vereinsversammlungen im Henkelsaal mit rund 500 Zuschauern. Die finden gerade nicht statt wegen Corona, also hat man sich entschieden, diesmal die Wahl auszurichten im Konferenzzentrum der Rheinischen Post und von dort per Facebook-Stream zu übertragen.
Genau. Wie gesagt, der Heimatverein Jonges hat eingeladen. Begrüßt wurden die Zuschauer zunächst von deren Bas, Wolfgang Rolzhofen. Danke an dieser Stelle, dass wir die Soundspur hier teilen dürfen. Moderiert hat die Runde dann RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Und wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, die Kandidaten und die Kandidatin von SPD, CDU, FDP und Grünen haben recht lebhaft diskutiert. Es geht um Corona, es geht um die Umweltspur, es geht um Visionen für Düsseldorf und vieles mehr. Ein munterer Auftakt, also wirklich richtig echter Wahlkampf. Wenn ihr uns und der Demokratie etwas Gutes tun wollt nach dem Hören, erzählt jemandem aus Düsseldorf von dieser Episode oder von diesem Podcast. Ganz egal wem. Regelmäßige Hörer wissen, wir bringen euch in den nächsten Wochen Interviews mit jedem der vier Kandidaten. Das mit Thomas Geisel, das gibt's schon zum Hören. Und das mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann gibt's ab nächster Woche. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Es sind in gut drei Monaten mehr als 400.000 Menschen in Düsseldorf zur Wahl aufgerufen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass sie von diesem Recht auch Gebrauch machen, dass sie zur Wahl gehen. Es geht um was. Düsseldorf ist nicht irgendeine Stadt. Es ist die Landeshauptstadt. Es ist eine große Metropole. Und es ist die Landeshauptstadt im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Von daher glaube ich, dass es hier viel zu diskutieren gibt, auch wenn Corona das ein bisschen erschwert. Sie sehen, wir sitzen mit etwas Abstand. Publikum haben wir nicht, außer Sie zu Hause an den Bildschirmen. Ich freue mich also auf diese Debatte und würde anfangen, Ihnen noch mal kurz die Kandidaten vorzustellen. Zu meiner Rechten sitzt Thomas Geisel, SPD, 56. Er ist von Haus aus Schwabe, wie man manchmal noch hört. Sein Vater war schon SPD-Politiker, Vizepräsident im Landtag in Baden-Württemberg. Seit 6 Jahren ist er Amtsinhaber. Vielleicht stolpern Sie bei den 6 Jahren. Das liegt daran, dass die Legislaturperiode dieses Mal ein Jahr länger ist als sonst. Er hat also davon profitiert, dass das einmalig so geregelt wurde. Damals, vor 6 Jahren, war er zunächst auf dem 2. Platz, hat sich dann aber in eine Stichwahl durchgesetzt, die es auch weiterhin gibt. Also die Stichwahl ist weiterhin ein Prinzip der Kommunalwahlen hier, was für einige hier in der Runde ganz spannend sein kann. Er ist Jurist, außerdem hat er in Harvard Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaft studiert. Zwischen 1994 und 2013 war er in der Wirtschaft tätig, bei der Treuhand, bei Enron in London, bei der Ruhrgas in Essen. Er ist zum 2. Mal verheiratet, hat insgesamt 5 Töchter und lebt in Pempelfort. Zu meiner Linken sitzt Dr. Stefan Keller, CDU, 49, kommt aus Aachen, wieder Ministerpräsident. Auch sein Vater war Politiker, er war Ratsmitglied für die CDU. Heute ist er Stadtdirektor in Köln. Ja, in Köln, das ist erlaubt. Aber er ist ein alter Bekannter in Düsseldorf. Er lebt in Wersten, hat 3 Kinder. Er war 6 Jahre lang Beigeordneter für Recht, Ordnung und Verkehr. Das Kühlbogenprojekt fällt in diese Zeit. Davor war er 5 Jahre für Städtebau, Umwelt und Kommunalwirtschaft zuständig. Und davor hat er beim Städtetag gearbeitet. Und er ist ebenfalls ein promovierter Jurist. In Bochum nämlich hat er das gemacht. Vielleicht eine kleine Frage vorweg. Thomas Geisel hat ihm zum Abschied 2016 das Modell einer Gasleuchte geschenkt. Und er hat damals gesagt, bei der Gasbeleuchtung hat er zu einer Lösung, nämlich Sie, haben Sie zu einer Lösung beigetragen, durch die die widerstreitenden Interessen in Einklang gebracht werden konnten. Darüber reden wir sicher gleich nochmal. Aber wo steht die Gaslaterne?
Also ich bin mir sicher, dass wir darüber heute Abend noch reden werden. Sie steht in meinem Büro.
In Köln?
In Köln zurzeit, ja.
Okay, das heißt...
Gibt's auch noch eine Anekdote zu, aber das kommen wir später drauf.
Wenn es klappt, dann kommt die wieder zurück.
Ja, selbstverständlich.
Gut.
Damit ihm ein Licht aufgeht.
Das ist ein treuer Begleiter.
Okay.
Alt-Düsseldorf in Köln, ne?
Alt-Düsseldorf in Köln, wunderbar. Ganz zu meiner Rechten sitzt Stefan Engstfeld. Er ist 50, in Duisburg geboren, in Ratingen aufgewachsen. Er lebt in Unterbilk. Er ist Mitglied des Landtags. Das war er schon mal, 2010 bis 2017. Und 2018 ist er dann nachgerückt, als ein Platz frei wurde. Nach Düsseldorf ist er gekommen als Zivildienstleister. Er hat ein Studium angefangen, das aber abgebrochen, weil er direkt in die Politik gegangen ist, nämlich als Mitarbeiter der Landtagsfraktion und später der Bundestagsfraktion. Und schließlich, ganz zu meiner Linken, last but not least und ein bisschen unhöflich, weil Ladies first war das ja nicht, ist Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist 62, geboren in Düsseldorf, die einzige Düsseldorferin unter uns. Sie lebt in Karlstadt, hat drei erwachsene Kinder und sie ist seit 2004 bereits Ratsmitglied. Zeitweise war sie Fraktionschefin. Sie war 2008 bis 2014 auch erste Bürgermeisterin und damit Stellvertreterin des Amtes, was sie jetzt anstrebt. Seit 2017 ist sie Mitglied des Bundestags und da auch Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Aber darüber reden wir lieber jetzt nicht. Da gibt es auch einiges zu erzählen. Oh, aber wir sind jetzt in Düsseldorf. Sie hat in München unter anderem Publizistik studiert, also ist ein bisschen nah an dem Beruf, den ich ausübe. Damals hat sie eine Studie über die US-Berichterstattung des ZDF geschrieben, mit der sie promoviert wurde. Verlagsvertreterin von Haus aus und was einige wissen, was vielleicht auch, wenn man der Frage nach dem Straßenverkehrsamt noch nachgeht, zum Zuge kommen könnte, ist, dass sie Motorradfahrerin ist. Jetzt aber Ladies first. Liebe Frau Strack-Zimmermann, Bundespräsident Walter Scheel, wie Sie, FDP, soll gesagt haben, an den Düsseldorfer Jungs kommt keiner vorbei.
Ja, das eine oder andere Mädchen kommt vorbei.
Sie könnten ja dann gleich aufgeben, wenn es so wäre. Ja? Also wie wollen Sie vorbeikommen an diesen drei Jungs?
Ja, das ist ja, wenn man hier reinkommt, denkt man direkt, finde den Fehler. Aber das haben Sie ja gerade geklärt. Wir sind ja hier bei den Jungs. Und umso mehr möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen, auch bei Ihnen, bei der Rheinischen Post. Das ist ja nicht selbstverständlich, denn meine Mitbewerber streiten sich ja in der Regel im Kölner Stadtanzeiger. Herr Geisel hat sich, oder besser gesagt, Herr Keller.
Ich habe auch einen Streit zwischen ja, Ihnen
beiden. Nein, ich erkläre das gerade. Wir haben ja nicht viel Zeit, deswegen kommen wir direkt auf den Punkt. Herr Keller hat ja, glaube ich, vor 3 Jahren, ist ja schon lange her, gesagt, dass die Kölner viel netter seien. Herr Geisel hat dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, dass die Alten sich auf Kosten der Jungen gesund halten bei Corona. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt mal hier in Düsseldorf bei einer Düsseldorfer Zeitung diskutieren können. Bei den Jungs kommt man nicht vorbei.
Also Sie kommen so an den Jungs vorbei, wenn ich das richtig verstehe.
Nein, ich räume ein, ich hatte mal eine heftige Diskussion mit den Jungs 2004, als sie vergessen haben, den Ratsdamen zu gratulieren. Und als das dann aufgedeckt wurde, dass sie nur den Jungs gratuliert haben, haben sie anschließend geschrieben an die Ratsherrinnen. Und das fand ich lustig und da haben wir eine muntere Diskussion geführt, weil bei dem Wort Herrin hatte ich direkt Kopfkino, aber lange her. Nein, die Jungs, mit ihnen kann man toll arbeiten. Wir haben auch das Projekt Köbogen, haben sich die Jungs super eingebracht. Auch, dass der Hofgarten erhalten bleibt, so wie er ist, dass da eben nichts passiert. Insofern, auch wenn man sich mit der Historie der Jungs beschäftigt, ist das schon ein Fund in dieser Stadt.
Sie haben eben einen angeblichen oder tatsächlichen Streit im Kölner Stadtanzeiger beschrieben. Es gab auch einen Streit, wenn man es so nennen will, zwischen Ihnen und dem Oberbürgermeister über den Umgang mit Corona.
Ach, wir streiten uns doch nicht. Nie.
Okay, Sie haben widerstreitende Ansichten geäußert. Sie haben ihm vorgeworfen, die Corona-Gefahr zu relativieren. Sie haben Disziplin eingefordert. Sie haben gesagt, die Maßnahmen könnten schrittweise zurückgenommen werden. Während Herr Geisel eher gesagt hat, die Freiheitsrechte müssen gelten, also das, wofür eigentlich Ihre Partei steht. Die Risikogruppen müssten besser geschützt werden. Und man müsse gezielt diejenigen schützen, die für eine Infektion mit dem Virus gefährdet sind. Im Nachhinein scheinen alle auf Ihrem Kurs gewesen zu sein. Herr Geisel, haben die recht gehabt?
Also ich würde mal so sagen, also erstmal trifft es überhaupt nicht zu, dass ich das Thema Corona nicht ernst genommen hätte oder gar bagatellisiert hätte. Ich habe nur gesagt, also nach allem, was wir wissen, gibt es eine unterschiedliche Gefährdung für Junge und Ältere, insbesondere solche mit Vorerkrankungen. Und von daher halte ich es für richtig, und wir haben das ja in Düsseldorf auch gemacht, dass wir insbesondere denen, für die das eine Infektion eine große Gefahr bedeutet, besonderen Schutz angedeihen lassen. Deswegen haben wir etwa die Hotline für Freiwillige gemacht. Deswegen gibt's auch ganz viel bürgerschaftliches und nachbarschaftliches Engagement, das eben sicherstellt, dass ältere Menschen, solche, die eben in dieser Zeit nicht rausgehen wollten, dass man denen ihre Einkäufe machte, dass man gegebenenfalls den Hund Gassi führt, dass man Medikamente besorgt, wenn sie gebraucht werden. Das halte ich für richtig. Ich persönlich war ehrlich gesagt immer etwas skeptisch, dass man zunächst angefangen hat, Schulen und Kindergärten zu schließen und dass man auch sich offenbar am schwersten tut, diese Einrichtungen wieder zu öffnen. Ich glaube, das ist nicht ganz angemessen. Ich glaube auch durchaus, dass die Länder, die es etwas anders gemacht haben, Dänemark, dass die damit durchaus gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, und Schweden, wer selber Kinder hat, glaube ich, der weiß auch, dass tatsächlich, wie soll man sagen, die Beeinträchtigungen, wenn Kinder über Wochen und Monate nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, dann ist es schwierig, insbesondere dann, also wir haben das Glück, wir haben eine relativ große Wohnung, aber wenn man in behängten Verhältnissen dann auch noch lebt, dann ist es in der Tat, dann gibt's da noch ganz andere Konsequenzen als, sagen wir, Infektionsgefahr.
Herr Dr. Krell, Sie waren ja in der, oder sind es noch, nehme ich an, in der Corona-Taskforce der Stadt Köln. Ne? Das ist Ihre Verantwortung sozusagen.
Ja, das nennt man Krisenstab und ja. Das ist das Gremium, in dem die Fäden zusammenlaufen in einem solchen Fall, ja.
Ich habe heute mal bei uns auf der Seite die aktuellen Corona-Zahlen angeschaut. Die Zahlen, die wir auf unserer Seite RP Online haben, kommen vom RKI, sind also quasi offiziell. Köln ist eine Stadt, die ist ungefähr anderthalb Mal so groß wie Düsseldorf. Mhm. Aber es gibt 2500 versus 1500 bestätigte Fälle. Das ist der Faktor 2,5, nicht 1,5. Und die Tendenz steigt. Und vor allen Dingen, und das,
da, Düsseldorf da wirst, oder Köln?
Köln hat mehr Fälle als Düsseldorf, aber zweieinhalb mal so viele Fälle.
1500 mal zweieinhalb ist aber was anderes als 2500. Ja.
Auf jeden Fall hat Köln 100 Tote zu beklagen und Düsseldorf 33 Tote. Also da ist der Faktor 3, nicht 1,5 wie die Einwohnerzahl. Wie kann man das erklären?
Ich glaube, man kann das dadurch, also dass wir mehr Fälle haben, kann man schlicht und ergreifend darauf zurückführen, dass wir mehr getestet haben. Und zwar mehr.
Das wirklich. Ja, das Entschuldigung, stimmt. Wie viel testet das, ihr am Tag?
Das würde ich gerne mal wissen.
Also
jeden Tag.
Gegenwärtig. Wie viel wird gegenwärtig?
Also wir haben die getestet. Letzte Zahl, die ich tagesscharf weiß, ist die von Pfingstdienstag. Da haben wir 2200 Tests durchgeführt. Wir haben seit Beginn der Pandemie ungefähr 110.000 Tests durchgeführt. Da steckt der Faktor 10 gegenüber Düsseldorf drin. Düsseldorf, wenn die Zahlen der Rheinischen Post stimmen, beziehungsweise sind die Zahlen der Stadt, dann sind es ungefähr 11.000 seit Beginn.
Also wir haben pro Tag etwa 400.
Ja, wir haben deutlich mehr Fälle, weil sie mehr testen. Ja, aber das erklärt ja nicht die Toten.
Ja, doch, das erklärt natürlich auch die Toten, wenn man dann auch sozusagen auch weiß, sozusagen, worauf das zurückzuführen ist. Mhm. Wir hatten zu Beginn der Pandemie auch eine ganze Reihe Fälle in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben sehr früh an der Stelle reagiert, haben über mobile Taskforce in den Heimen gearbeitet, haben dann angefangen, auch systematisch Pflegekräfte zu testen in den Heimen, um eben den Eintrag von außen in die Heime zu unterbinden, und das war sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile überhaupt kein, also so gut wie kein Geschehen mehr. Wir haben jetzt seit mehreren Wochen wirklich rückläufige Zahlen. Es ist derzeit noch ein Bewohner und ungefähr acht Mitarbeitende erkrankt. Wir haben eine zweistellige Zahl von akut Erkrankten. Ich glaube, es waren gestern 44, die auf Kölner Stadtgebiet noch krank sind. Und ich glaube, das ist ein guter Beleg dafür, dass wir da sehr stringent vorgegangen sind. Und wie gesagt, das Testgeschehen ist sozusagen ein gutes Mittel, um mehr über das Virus zu lernen. Es kommt allerdings an der Stelle nicht nur auf die Quantität an, sondern es kommt auch auf die richtige Teststrategie an. Deshalb haben wir uns von Anfang an konzentriert, auch auf kritische Infrastrukturen, auf den Schutz. Jetzt kommt das, was der Oberbürgermeister für das Unwort des Jahres hält, die vulnerablen Gruppen, also diejenigen, die besonders schützenswert sind, in erster Linie ältere Menschen und Vorerkrankte. Da haben wir sehr systematisch getestet. Wir dehnen das jetzt aus auf Kita-Personal, auf Lehrer, beispielsweise aber auch auf Übungsleiter in Sportvereinen.
Wie kommt das, dass in Köln zehnmal so viele Menschen getestet wurden wie in Düsseldorf?
Ich würde das bezweifeln. Also in Düsseldorf wird jeder getestet, der getestet werden will.
Aber Entschuldigung, wenn darüber hinaus, Thomas, dann, wenn deine Zahlen nicht stimmen, die ihr veröffentlicht, das ist Homepage der Stadt Düsseldorf, 11.000 und bei uns sind es 110.000.
Das mag sein. Ich kann nur sagen, bei uns in Düsseldorf wird jeder getestet, der getestet werden will. Wir waren die Ersten. Wir waren die Ersten, die eine zentrale Diagnoseeinrichtung hatten. Wir waren die Ersten, die Hotline eingerichtet hatten. Wir waren die Ersten, die ein systematisches, gewissermaßen Fragebogen. Jeder, der ein Symptom hat, wird getestet. Und Einrichtungen, Pflegeheime, Krankenhäuser werden in Düsseldorf dann getestet, wenn es gewünscht wird. Ja, und aber das ist aber was wir nicht machen, was wir nicht machen, insofern gelten in der Tat Freiheitsrechte. Was wir nicht machen, ist, dass wir machen keine Zwangstests. Nein, wenn die Träger von Einrichtungen sagen, wir wollen nicht getestet werden, dann wird nicht getestet. Wenn die, ja gut, aber dann haben wir doch ein völlig vergleichbares Prinzip.
Aber Herr Geisel, die Priorität der Priorität so eingeräumt, wie Sie wollten. Und wenn man nicht testet, hat man auch keine Zahlen. Wenn man keine Zahlen hat, kann man locker vom Hocker sagen und sagen, alles gut.
Wir sind diejenigen, die von Anfang an systematisch Tests angeboten haben. Jeder, der ein Symptom hatte, jeder, der sagte, ich könnte das haben, ich könnte infiziert sein, der wurde in Düsseldorf getestet.
Also ich da könnte Ihnen natürlich 100 Beispiele nennen,
Entschuldigung,
das nicht stimmt,
also, aber gut, also ich verwahre mich, ich verwahre, also was hier, ich glaube, es gibt keine Organisation, die so professionell arbeitet wie der Krisenstab in Düsseldorf.
Sehr schnell in Düsseldorf, nur für die kritische Infrastruktur, die Testerei.
Ja.
Das, also
es war eine Periode von 4 Tagen.
Leute, die Symptome hatten, haben bei der Hotline angerufen und wurde nur gesagt, keine Testung, sondern bleiben Sie einfach zu Hause. Wir hatten eine Lücke, wo gar nicht getestet wurde, trotz Symptome. Ja. Ich bin froh, dass sich das geändert hat, aber so kann man es jetzt auch nicht sagen.
Stefan, das stimmt, es war in einer Zeit, als es überall noch ein Knappheitsproblem gab, etwa was die Laborkapazitäten und dergleichen anging. Die sind dann hochgefahren worden auf 1000. Und ab dem Zeitpunkt, wo genügend Laborkapazitäten da waren, die sind in Köln langsamer hochgefahren worden als bei uns.
Ab dem Zeitpunkt an dieser Stelle
getestet worden, der
Sie
getestet
wurde. Sie haben die Kinder von alleine gelassen. Ja. Jetzt haben Sie das Problem.
Ich finde die Debatte schön lebhaft. Aber lassen Sie uns an dieser Stelle an diesem Punkt einen Strich machen. Ich glaube, es ist allen klar, dass die Bewältigung der Pandemie eine der größten Aufgaben für alle Instanzen und Behörden.
Wir fragen können, wie jemand damit umgegangen ist.
Genau. Für uns und alle ein wir Vortasten. Können auch festhalten, dass sowohl Herr Dr. Keller für seinen Bereich als auch Herr Geisel für seinen Bereich sagen, sie haben es richtig gemacht. Das finde ich auch nicht überraschend. Aber es gibt offensichtlich eine unterschiedliche Herangehensweise. Lassen Sie uns versuchen.
Ob wir es richtig gemacht haben, das wird sich ja noch zeigen. Ne? Also wir warten ja alle sozusagen auf das, was da noch kommt.
Dass Sie beide auch in 2-3 Monaten sagen werden, Sie haben es richtig aber gemacht.
Da bin ich auch sicher, dass ich das sage.
Jetzt müssen wir natürlich mal nach vorne gucken.
Ja? Lassen Sie uns nach vorne gehen. Gucken. Herr Engsfeld hat noch nichts gesagt. Ich würde daher mit ihm.
Wir waren gerade im Diskurs, Herr Döfler, ich bitte Sie.
Das ist untergegangen zwischen Herrn Keller und Frau Stolz-Zimmermann. Anyways, lassen Sie uns einen Blick nach vorne werfen. Diese Pandemie und die Maßnahmen, die mit ihr einhergegangen sind, sind eine Probe für das ganze System, die Wirtschaft auch. Und natürlich kommt der Schaden dieser Pandemie auch in den kommunalen Finanzen an, Steuerausfälle und so weiter. Heißt das für einen grünen Oberbürgermeister, wenn es denn der werden sollte, dass er die typischen grünen Projekte erstmal on hold stellen muss, weil es wichtigere Themen zu bewältigen gibt?
Also erstmal, wie Sie ja eingangs gesagt haben, bin ich ja Landtagsabgeordneter und ich habe ja persönlich meine Hand gehoben am Anfang der Pandemiezeit für das 25-Milliarden-Paket, was wir im Land beschlossen haben als Soforthilfe. Ich glaube, das war gut und richtig und die ist auch angekommen. Und genau, wir werden jetzt in eine Rezession gehen. Wir werden natürlich geringere Einnahmen haben. Ich glaube, wir gucken alle gerade noch, was vom Bund kommt, wie genau jetzt, wie viel von den Gewerbesteuern am Ende des Tages wirklich erstattet werden können. Ich finde, wo wir jetzt so viel Steuergelder in die Hand nehmen, haben wir eine einmalige Chance, nämlich strukturell zu wirken, in dem Sinne, dass wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu kommen, dann muss man auch die Klimakrise halt mitdenken, da muss man halt nachhaltig die Strukturen jetzt legen.
Verstehe also, ich gut, klingt auch gut, aber was heißt das in Düsseldorf?
Wir brauchen eine doppelte Dividende, weil meine Logik ist, wenn so viel Geld, was wir jetzt in die Hand nehmen, wir verschulden ja und die nachfolgenden Generationen schon ganz erheblich. Also da kommt ja schon einiges auf die nach uns kommen zu. Und wenn wir zu dieser Schuldenlast auch noch einen kaputten Planeten oder unsere natürlichen Lebensgrundlagen irgendwann vernichten, so, das kann man, finde ich, den nachfolgenden Generationen echt nicht antun. Insofern das Geld, was man jetzt investiert, muss eine doppelte Dividende haben. Es muss schnell wirken jetzt natürlich, aber es muss natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit, klimaschonend, Strukturen schaffen, Infrastruktur. Wir brauchen dann eine gute Flotte bei der Rheinbahn, die emissionsfrei ist. Dafür muss man das Geld jetzt nutzen, dass wir nachhaltig aufgestellt sind, weil wir werden das nur einmal jetzt haben. Es muss 20 Jahre wirken.
Verstehe ich noch nicht. Also, dass Sie eine nachhaltig aufgestellte Flotte bei der Rheinbahn haben wollen, verstehe ich. Aber wie das die Wirtschaft fördert, verstehe ich nicht.
Naja, also, das... Das eine ist natürlich, dass man gewisse Infrastrukturbereiche wie öffentlicher Nahverkehr oder jetzt mehr für Radwege zum Beispiel, dass man, oder Digitalisierung, Innovation, dass man bestimmte Bereiche jetzt strukturell einfach fördert. Und ich erwarte, wenn wir die Steuergelder jetzt einsetzen, dass es quasi eine Antwort gibt, auch von Seiten der Wirtschaft, die Arbeitsprozesse jetzt so umzumoderieren, dass sie halt nachhaltig wirken, respektive klimaschonender wirken, also sein müssen. Das wäre so mein Ansatz.
Können Sie das konkreter machen? Also was genau, wie das genau funktioniert?
Ich würde sagen, am besten fahren wir, wenn wir schlicht die Investitionen fortführen, die wir in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführt haben, wenn wir in Schulen investieren, wenn wir in öffentliche Einrichtungen, in Bäder investieren, wenn wir die digitale Infrastruktur weiter ausbauen, wenn wir die Verkehrsinfrastruktur weiter ausbauen. Was ganz wichtig ist, wir haben natürlich dramatische Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Das gibt es überhaupt kein Vertun. Wir haben Gott sei Dank in den letzten Jahren hier in Düsseldorf sehr, sehr solide gewirtschaftet. Wir haben eine Ausgleichsrücklage, in der etwa 270 Millionen Euro drin sind. Ob das jetzt ausreicht, jetzt natürlich nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich mehr als diese Ausgleichsrücklage aufbrauchen. Das liegt schlicht, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, inwieweit die Versprechungen des Konjunkturpaketes, das ja die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, Bund und Land, inwieweit wir kompensiert werden für ausfallende Gewerbesteuereinnahmen, inwieweit der Bund sich zusätzlich engagiert, etwa bei der Verkehrsinfrastruktur. Aber wir sind jedenfalls sehr gut aufgestellt. Wir dürfen einen Fehler ja nicht machen, dass wir jetzt in der Krise nicht mehr investieren. Ich glaube, das ist auch guter Keynesianismus, dass man sagt, wir wollen natürlich eine Abwärtsspirale, die gegenwärtig gewissermaßen sich ausbildet, die wollen wir nicht noch dadurch verstärken, dass sich jetzt auch die öffentliche Hand mit notwendigen Infrastrukturinvestitionen zurückhält. Also den Kurs werden wir weitergehen und ich glaube, das ist richtig und ich nehme an, da gibt es auch durchaus einen Konsens hier.
Ich würde gerne das Beispiel zum Beispiel noch nachliefern. Sowas wie energetische Gebäudesanierung, Austausch von Heizungssystemen. Das ist Geld, wo wir sagen, das gibt eine Klimarendite, das ist gut, ja, schützt das Klima und da gibt es viele, zum Beispiel Arbeitsplätze und Aufträge fürs Handwerk.
Aber das wollten Sie vor der Krise ja auch schon, ne?
Aber jetzt haben wir die Grundrichtung von Bündnis 90 Die Grünen, natürlich in Umweltschutz zu investieren. Klar. Natürlich sind wir überzeugt, dass man mit grüner Politik schwarze Zahlen machen kann, das ist doch Logo.
Also die
Aber jetzt sagen wir, jetzt haben wir ja richtig, so viel Geld hatten wir doch noch nie zur Verfügung. Jetzt kann man noch mal ganz anders steuern.
Also die Bauwirtschaft kann sich freuen, ja, aber die Frage ist doch, was zum Beispiel mit dem Einzelhandel ist, was mit der Gastronomie ist, was mit der mit den Kultureinrichtungen ist.
Also ich würde gerne alles durchgehen, wenn ich darf.
Also ja, aber das ist ja, also machen wir ja eine Nachtschicht hier. Das macht nur die Kanzlerin, die arbeitet nur nachts, ist alle anderen tot
unter dem Stuhl liegen. Wir müssen doch trotzdem unterscheiden.
Ich glaube, dass wir sind konfrontiert mit einer Situation, die ist historisch einzigartig. Mhm. Und deswegen muss man auch mal Dinge probieren. Und auch mutig sein, mal Sachen auf den Tisch zu legen. Düsseldorf ist eine gesunde Stadt, deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir im Vergleich zu anderen Städten auch diese Krise überwinden werden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich dazu auch was beitragen. Das Erste ist, es gab ein Riesenkonjunkturpaket, 150 Milliarden, für das habe ich gestimmt, da haben wir auch zusammengearbeitet. Das fand ich auch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber richtig. Und natürlich sind das Steuermittel. Das Land wird in Zukunft deutlich mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Und dann wird die Frage sein, was erreicht noch weiter die Kommunen? Aber wir müssen natürlich auch was tun. Und Sie sagten es gerade, wir haben eine florierende Wirtschaft. Und damit meine ich jetzt Restaurants, Gastronomie, die ja ein großer Teil auch dieses Lebens in der Stadt ausmacht. Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen, die haben ja alle massive Probleme. Und ich glaube, es wäre sehr spannend und sehr mutig, wenn wir sagen würden, im Jahr 2021, also im kommenden Jahr, begrenzen wir für ein Jahr, dass wir die Gewerbesteuer absenken von 450 auf 400 Punkte, um die Geld verdienen. Jetzt kommt das Argument, wenn einer kein Geld verdient, zahlt er auch keine Steuern. Ja, aber das ist ja, entschuldigen Sie, wir gehen aber davon aus, dass ganz viele, also zu behaupten, dass in Düsseldorf keiner mehr Geld verdient, Herr Geisel, widerspreche ich Ihnen. Machen Sie die Stadt nicht schlecht. Wir werden ganz viele Leute haben, die natürlich wieder auf die Füße fallen. Da sind auch Unternehmen, die Restaurants machen wieder auf. Die bemühen sich jetzt alle wieder in die Gänge zusammenzukommen und die müssen Gewerbesteuer zahlen. Und denen zu sagen, im kommenden Jahr ein Jahr lang reduzierte Gewerbesteuer, damit ihr mehr vom Kuchen habt, ist ein Signal, über das ich aber gerne diskutieren würde. Im Ersten, der Reflex ist ja immer, nein, nein. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, überparteilich auch, Maßnahmen mal durchzudeklinieren, Was macht Sinn? Herr Keller hat vorgeschlagen, die Wirtschaft, also die Kneipe, wenn ich das mal so sagen würde, die Wirtschaft mit Wirtschaft zu unterstützen, finde ich. Die Diskussion muss man führen. Aber, da muss die Kämmererin natürlich mit an den Tisch. Was können wir uns erlauben?
Aber Frau Streich-Zimmermann,
womit
helfen Sie den
sondern dass wir natürlich in der Lage sein müssen, Dinge auf den Tisch zu legen, durchzudiskutieren. Da muss auch die Kämmererin mit an den Tisch. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Ich finde, das ist solide Haushaltspolitik. Mhm. Was aber ganz entscheidend sein wird. Wir haben es geschafft, schon unter Gelb-Schwarz und jetzt unter der Ampel, dass wir den Kernhaushalt entschuldet haben. Das war ein großes, großes Signal nach außen. So, und zum ersten Mal kommen wir an den Moment, und deswegen gibt es nicht nur vor und nach Christi Geburt, sondern es gibt auch vor und nach Corona, dass wir Geld aufnehmen müssen, um die Investitionen, da bin ich dabei, weiter zu tätigen, jetzt nicht völlig erstarren. Überall kommt ein Corona-Stempel rauf und jeder sagt nur, was ist hier los, sondern dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, investieren müssen, aber ganz klar sagen, es muss einen Punkt geben, 3, maximal 4 Jahre, da muss diese Null wieder schwarz sein, was wir nicht machen dürfen. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn man erstmal Geld aufnimmt, dass das da nach dem Motto, machen wir das und machen wir jenes. Und die Kämmererin sagt ja schon, jetzt werden schon Wünsche geäußert, als ob es kein Ende gäbe. Also da muss man auch verantwortungsvoll
sein. Dr. Keller hat mehrfach tief Luft geholt. Ja. Jetzt ist er dran.
Nicht, weil ich fundamental widersprechen würde, aber weil wir, glaube ich, ein paar Dinge sozusagen nochmal klarziehen müssen und auch auseinanderhalten müssen.
Köln und Düsseldorf
Sehr dabei, dass wir sozusagen auch überparteilich irgendwie darüber nachdenken müssen, was tatsächlich hilft. Ich habe da eine etwas andere Einstellung zu diesem Thema Steuererhöhung. Ich kann diesem Argument, dass es gerade die begünstigt, die Hilfe gar nicht so dringend brauchen und die eben nicht stützt, die es gerade am nötigsten haben.
Warum
dem kann ich einiges abgewinnen und ich habe so ein bisschen bei Ihrer pauschalen Steuersenkung das Problem oder den Verdacht, dass es so ähnlich ist wie eine Kindergelderhöhung um 3 Euro, die reißt ein Riesenloch in den Haushalt, hilft aber da, wo es ankommen muss, gerade nicht. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was akut notwendig ist. Dazu gehören auch konsumtive Ausgaben, dazu gehören auch Stützungsausgaben, die wir leisten müssen. Das ist in allererster Linie eine Aufgabe des Bundes und des Landes und erst, wenn überhaupt, sekundär der Kommune. Und wir müssen den investiven Bereich betrachten. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die öffentliche Hand in ihrer Investitionstätigkeit nicht nachlassen darf. Wenn öffentliche Investitionen wegbrechen, und da rede ich jetzt noch gar nicht so sehr vom Investitionszweck, aber wenn sie wegbrechen, dann trifft es die Privatwirtschaft irgendwie genauso hart und dann bewegen wir uns in einer Abwärtsspirale, die wir um jeden Preis vermeiden müssen. Was wir aber auch sicherstellen müssen, wenn wir jetzt Geld ausgeben, wenn wir jetzt Corona-Lasten tragen und Corona-Lasten aufhäufen, dann müssen wir das transparent machen. Ich glaube, wir müssen, so habe ich Sie auch verstanden, da würden Sie wahrscheinlich auch zustimmen, wir müssen sozusagen das, was wir Corona-bedingt jetzt tatsächlich finanzieren und was auch Corona-bedingt den Haushalt, ich sage jetzt einfach mal, durcheinander bringt. Das müssen wir abkapseln, wir müssen es transparent machen.
Das ist ja ohnehin so vorgesehen,
die Landesregierung hat da haushaltsrechtlich auch die entsprechenden Weichen gestellt. Damit das nicht vermischt wird, damit wir nicht unter dem Deckmantel von Corona jetzt sozusagen die finanzwirtschaftliche Solidität aufs Spiel setzen. Und die würde ich gerne weiter gewahrt sehen. Und dann kann man nämlich sehr schön sehen in den nächsten Jahren, wie der Haushalt laufen würde, wenn wir kein Corona gehabt hätten und wie er läuft mit diesen Extralasten, die wir zu tragen haben, die
wir auch an der Stelle tragen müssen. Ich bin ganz sicher, wir haben in Düsseldorf, wir haben ohnehin, wenn wir das machen, was ja auch empfohlen wird von der Landesregierung, von der Bezirksregierung, wenn wir diese Lasten sozusagen separieren, dann hat Düsseldorf wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Aber ich glaube, wichtiger ist durch das Thema mit Ihrer Steuersenkung, Frau Strack-Zimmermann. Also wenn man sich wirklich fragt, wie helfen wir der
Mehrwertsteuer haben wir gerade gesenkt um 3%.
Finde ich prima, das finde ich großartig. Finde ich wirklich klasse.
Bingo.
Habe ich auch ausdrücklich begrüßt. Finde ich auch besser. Ich sage nur, wenn man sich wirklich fragt, wie helfen wir den Branchen, die besonders gebeutelt sind jetzt in Corona-Zeiten. Und Gastronomie ist eine Branche. Ich glaube, was denen viel mehr hilft, wir denen wieder Geschäft ermöglichen. Das ist das, was wir machen in Corona-Zeiten, dass wir den öffentlichen Straßenraum zur Verfügung stellen. Dass wir das Thema, dieses Projekt Heimatsommer, was ich heute vorgestellt habe, dass man wirklich diesen Branchen wieder hilft, man Geld zu verdienen. Machen, die wollen nicht alimentiert werden vom Staat und vom Land und von der Kommune, sondern die wollen wieder Geld verdienen können. Und ich glaube, die Möglichkeiten kann man ihnen geben. Wir lassen Terrassengebühren.
Wollen sie nicht, genau.
Ich würde, dann ist ja in Ordnung. Das wäre aber das meinen sie am besten dadurch, dass wir sie Geld verdienen lassen.
Ich würde gerne eine Frage noch zur Gewerbesteuer loswerden. Ich würde gerne noch eine Frage zur Gewerbesteuer loswerden. Meine Frage ist, setzt das nicht einen Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden in Gang, der eigentlich ein bisschen unfair ist? Das ist
doch Wahnsinn. Nein, nein, mit Sicherheit nicht. Sie spielen wahrscheinlich auf eine Nachbar, auf Monheim an, wo das extrem war.
Leverkusen,
nein, also ich meine eine gesunde, ja, auch Diskussion unter Gemeinden, eine gesunde Konkurrenz. Das muss schon möglich sein. Also wir sind ja hier nicht in der ehemaligen DDR, wo alles gleich grau war, sondern dass man Stärken hat, auch andere Gemeinden haben andere Stärken. Ich finde, das ist legitim. Und wir kommen ja auch von einem bestimmten Niveau und wollen das letztendlich natürlich auch halten für die Menschen, die in dieser Stadt leben. Und wir sind eine große Stadt, wir haben eine Menge Aufgaben. Und insofern hat das nichts mit Fairness zu tun. Denn man darf ja nicht vergessen, die Konjunkturpakete, die von Bund und Land kamen und auch die Diskussion, die wir in Berlin jetzt führen, was bekommen die Kommunen? Da geht es ja um eine grundsätzliche Frage, die übrigens mit Corona nichts zu tun hat. Insofern bin ich völlig bei Ihnen. Wir müssen aufpassen, jetzt nicht alles durcheinander zu werfen, sondern die Tatsache, was ist eigentlich elementar für eine Kommune heute? Und wir haben Städte und Gemeinden in NRW, denen ging es schlecht, denen geht es schlecht, viele strukturbedingt. Manche haben auch schlichtweg schlecht gewirtschaftet. Und das muss man natürlich jetzt auseinanderhalten nach dem Motto, es muss eine gewisse Kontrolle geben. Und wenn Geld kommt, wo auch immer her, muss es ganz klar Corona-bedingt sein. Mhm. Also was nicht sein kann, dass wir Corona nehmen, um Löcher zu stopfen, die ja dann auch sofort wieder da sind, wenn wir die an die Struktur nicht geben.
Aber Herr Düppler, darf ich einmal noch zur Gewerbesteuersenkung was sagen aus unserer Perspektive? Also ich finde auch, man muss es diskutieren. Ich habe ja nicht den Reflex zu sagen, so Blödsinn. Was mich stört ist, dass es halt das Prinzip Gießkanne ist. Genau, glaube ich, was du gesagt hast. Es wirkt halt relativ unspezifisch.
Gießkanne ist eigentlich urgrün, ne?
Die ist grün, aber in dem Fall halt anders.
Ist grün. Die muss nicht grün sein.
Unsere auf dem Balkon ist eine. Fällt mir gerade an.
So, es heißt auch, es gibt ja auch Gewinner von Corona-Unternehmen, die profitieren ja davon genauso, ja, wie die, also wie andere. Also das ist mir zu unspezifisch. Ja, ich hätte gern ein zielgerichtetes,
müssen die Gewinner nicht bestrafen,
ein zielgerichtetes Instrument. Ich hätte gern ein zielgerichteteres Instrument, um die halt zu unterstützen, die wirklich dann keine Gewerbesteuer mehr zahlen gerade können, die wirklich irgendwie Gefahr laufen, insolvent zu gehen. Und mich stört noch das Volumen, weil das Volumen, über das wir diskutieren, ist, glaube ich, 60 bis 80 Millionen, was uns so eine Gewerbesteuersenkung kosten würde, die ja in der Stadtkasse fehlen. Und da muss man fragen, ob man diese 60, 80 Millionen, diesen Betrag nicht noch anders einsetzen kann, als so eine, sag ich mal, undifferenzierte Steuersenkung. Ich hätte gerne zielgerichteter,
die Mehrwertsteuer gesenkt.
Zielgerichteter, wissen Sie, wie viele Milliarden das sind? Und lieber Thomas Geisel, auch die Gastronomie, ohne Zuschüsse wird es in der Gastronomie nicht gehen können, wenn wir hier keine Ruinen in der Stadt sehen wollen.
Also ich fasse mal diesen Teil der Debatte kurz zusammen. Sie alle wollen ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Die genauen Wege sind es allerdings schon. Und wie breit es angelegt ist und welche Branchen davon profitieren, sind es auch. Herr Dr. Keller, hier sitzen SPD, Grüne, FDP im Rathaus einer Ampelkoalition. Mit wem wollen Sie eigentlich regieren?
Oh, das finde ich eine spannende Frage.
Zunächst bin ich erstmal gar nicht so sicher, ob hier sozusagen SPD, Grüne und FDP sitzen. Der Oberbürgermeister tut ja einiges dafür, sich von der SPD abzusetzen.
Entschuldigung,
und es wird ja auch immer wieder
95,5%
von
meiner Partei nominiert worden.
Ja, aber nach dem Wahlkampf werden Sie nie wieder aufgestellt, weil Sie Ihr Logo nicht mal auf das Plakat stellen.
Was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist ja auch, dass das immer sehr fein differenziert wurde zwischen dem Oberbürgermeister auf der einen Seite und der Ampel auf der anderen. Frau Strack-Zimmermann irgendwie spielt dieses Thema ja mit großer Begeisterung. Ich würde mich natürlich sehr freuen und ich glaube, man kann als Oberbürgermeister natürlich sehr viel mehr bewirken, wenn man sozusagen auch ein solides, festes Bündnis irgendwie hinter sich hat. Das
mehr
haben,
als eine Stimme Mehrheit?
Mehr als eine Stimme Mehrheit ist Mehrheit, würde ich sagen, aber wie gesagt, darauf kommt es gar nicht an, aber es muss solide sozusagen zusammenwirken. Es muss auch harmonisch zusammenwirken. Es muss
Sie zwischen haben ja hier ein paar Protagonisten. Zwischen wie harmonisch könnte es denn sein? Mit wem
vor allem? Ja, viel harmonischer könnte es sein. Und das werden wir nach der Wahl sehen. Man muss dann ja gucken, was wird denn rechnerisch überhaupt sozusagen diese mindestens einstimmende Mehrheit bringen. Also mit wem kann die CDU am Ende regieren, wenn sie es nicht alleine kann. Wir bewegen uns ja im Moment auf einem ganz guten Niveau insgesamt. Und,
Sie meinen das Bundesniveau,
ne? Ich meine das Bundesniveau, natürlich, die allgemeine politische Stimmung. Aber wir werden am Wahlabend sehen, was im Rat möglich ist. Und wir werden dann ausloten, das ist jetzt sozusagen der Klassiker, wo die Schnittmengen am größten sind, und uns dann nach einem Partner umsehen, wenn wir ihn denn brauchen.
Dass es eine Arithmetik braucht, ist mir klar. Mhm. Dass es möglich sein muss, ist mir klar. Aber gibt es Dinge, wo Sie sagen, Mensch, wie die Grünen meinetwegen die Nachhaltigkeit angehen, das ist auch ein Thema für uns, da bin ich richtig, oder sind Sie eher bei dem, wie die SPD in der Stadt agiert? Wo sind sozusagen die inhaltlichen Schnittmengen? Die hat man in der Regel, bevor man anfängt zu rechnen.
Also ich glaube, es gibt in der Kommunalpolitik gibt es bei allen Akteuren insgesamt viel mehr Schnittmengen, als man das so meist. Viele Entscheidungen in Räten allgemein fallen durchaus auch mit breiten Mehrheiten. Das ist auch wichtig, weil es um konkrete Probleme vor Ort geht. Da spielt Ideologie weniger eine Rolle als sozusagen Pragmatismus und lösungsorientierte Wege. Ich glaube, man wird das über mehrere Politikfelder durchdeklinieren können. Wir beide haben neulich in einem Doppelinterview festgestellt, dass wir selbst bei einer Stärkung des Ordnungsdienstes oder sogar bei dem Thema Videoüberwachung durchaus Schnittflächen finden. Ich habe immer schon einiges dafür getan. So abwehend waren Sie da auch nicht. Es gibt Gemeinsamkeiten. Ja, so, ich habe immer schon sozusagen viel dafür getan, dass Düsseldorf eine fahrradfreundliche Stadt wird. Das Konzept für das Radhauptnetz stammt aus meiner Zeit als Verkehrsdezernent. Insofern gibt es an der Stelle, glaube ich, ja, davon sind 23 Kilometer umgesetzt worden. So, ne, da gibt es Schnittmengen irgendwie mit Herrn Engsfeld und den Grünen. Und so könnte man das weiter. Ja, das habe ich Ihnen erklärt, was das bedeutet und warum die da steht.
Ja, ich frage mich immer, wenn ich vorbeireite.
Ich erkläre es Ihnen auch gerne nochmal.
Ein Mehrwert ist, aber ist in Ordnung. Ja,
also bei den Radwegen scheinen Sie noch nicht ganz am Ziel zu sein, was Herrn Grün angeht.
Ja, Herr Döbler, natürlich sind wir bei den Radwegen nicht am Ziel. Wir haben bis 2016 ein Konzept vorgelegt, das sozusagen eine Planung für 300 Kilometer Fahrradnetz in Düsseldorf. Und die Ampel und die Verwaltung unter Führung des Oberbürgermeisters hat ganze 23 davon umgesetzt. Also da würde ich mir mehr Tempo erwarten. Das wird selbst von der Ampel, von deinem Ampelpartner so gesehen, dass da viel mehr Tempo gemacht werden muss.
Ich wundere mich manchmal über den Ampelpartner Grüne. Ich muss sagen, viele dieser Projekte, die in der Tat, ich kann mich nur erinnern, viele dieser Projekte, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir gemeinsam damals das Radhauptwegenetz vorgestellt haben. Viele dieser Projekte sind leider auch zerredet worden, auf die lange Bank geschoben worden in Bezirksvertretung. Ich habe immer gesagt, das große Problem beim
Radhauptwegenetz. Nein,
Moment, Moment. Das war ein Thema.
Die Bezirke dafür verantwortlich zu machen, dass ihr da nicht vorankommt, das finde ich ein starkes Stück.
Verantwortlich, dass man ein Radhauptwegenetz, das ja ausdrücklich nicht das Bezirkswegenetz war, sondern das Radhauptwegenetz, das gesamtstädtische Netz, dass man das tatsächlich in jedem Bezirk hat im Einzelnen zerreden lassen und viele Projekte sind ewig auf die lange Bank geschoben worden. Wir sind viel mehr als 24,5 Kilometer.
Die Zahl stimmt nicht. Du bist der Chef der Verwaltung. Du hättest das steuern können.
Ja, das muss man natürlich so machen.
Er war zu lange mit der Tour de France beschäftigt. Da hat er die Radwege vergessen.
Nee, das haben wir nicht. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen.
Man braucht eine politische Idee von der Stadt.
Wenn man mit den Menschen spricht, das Thema Fahrrad. Es gibt kein Verkehrsmittel mit einem so starken Wachstum wie Fahrräder. Es sind natürlich überall Fahrradwege entstanden. Das ist jedenfalls, glaube ich, die allgemeine Wahrnehmung. Ich selber weiß noch, ich war ja in meinem Wahlkampf vor 6 Jahren sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn du heute mit dem Fahrrad unterwegs bist, ich weiß nicht, vielleicht bist du vor 6 Jahren auch schon Fahrrad gefahren, dann wirst du den großen Unterschied sofort merken, auch wenn ich zugebe, natürlich, auch da ist sind wir noch nicht am Ende, da ist noch Wesentliches zu tun. Natürlich gibt es noch einen Haufen Projekte, die wir realisieren wollen. Radhauptwege jetzt noch viel wichtiger sind. Vielleicht muss auch das Land mal in die Gänge kommen, die Radschnellwege. Mir wäre es ja sehr wichtig, dass auch die Pendler, insbesondere die, die eine Distanz, sagen wir, 10, 15 Kilometer haben. Stefan Keller fährt ja mit dem Rennrad sogar nach Köln. Also wenn man tatsächlich auf gut ausgebauten Radschnellwegen auch nach Düsseldorf reinpendeln kann, das ist glaube ich, ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Und das ist ganz wichtig für die Mobilitätswende.
Eben fiel das Wort von der Vision für die Stadt, hat Hengsfeld geprägt. Vielleicht können Sie wirklich nur in 2, 3 Sätzen sagen, was der Kern Ihrer Vision für diese Stadt ist. Weil Sie es gebraucht haben, fangen Sie an.
Also die Stadt muss natürlich lebenswert sein. Sie muss eine hohe Lebensqualität haben. Und ich glaube, dass wir perspektivisch autoärmere Quartiere brauchen und eine autoärmere Innenstadt, damit Menschen, damit Fußgängerinnen und Fußgänger, damit zum Beispiel Radfahrerinnen und Radfahrer mehr Platz haben. Wir brauchen einfach wieder mehr Platz, ein bisschen zurücknehmen. Das ist eins. Mhm. Ich glaube, wir müssen sehr darauf achten, dass es rheinisch bleibt. Also das ist, glaube ich, ne, und nicht, dass wir überall jetzt hunderte Hochhäuser reinknallen, dass die Silhouette und der Charakter der Stadt erhalten bleibt. Und ich bin immer sehr dafür, dass es auch ein gesundes Düsseldorf halt bleibt. Okay. Ja, also.
Da würden Sie alles unterschreiben, oder nicht?
Ich würde sagen, ich sehe Düsseldorf als eine Stadt, die wirtschaftlich erfolgreich bleibt, eine Stadt, die weiter wächst, aber natürlich mit Qualität wächst. Will heißen, dass wir die Innenstadt sinnvoll verdichten, dort wo es möglich ist, dass wir natürlich auch Hochpunkte dort errichten, wo wir es gegenwärtig tun, an den Stadteingängen. Und ganz wichtig, um Wachstum zu ermöglichen, Lebensqualität zu sichern und, ich sage mal, die Menschheitsherausforderung Klimaschutz zu realisieren, ist die Mobilitätswende. Wir müssen auf jeden Fall umsteigen auf viel effizientere Verkehrsmittel als der motorisierte
Individualverkehr. Wir kommen gleich noch auf die Umweltspur, keine Sorge.
Aber genau, die kommt auch noch.
Sagen Sie,
muss man
noch
mit
was
den Menschen
zu Ihrer
machen,
Vision.
Haben wir schon oft gehört.
Ja, die also
eine wirtschaftlich dynamische Metropole, das ist eine Selbstverständlichkeit, das sagen wir, glaube ich, alle. Ich würde es verknüpfen mit dem Thema einer digitalen, einer smarten Stadt. Da müssen wir noch viel weiter vorankommen. Wir müssen klimagerecht und nachhaltig sein. Und ich würde das Adjektiv rheinisch, was Stefan Hengsfeld eben in die Debatte geworfen hat, aufgreifen. Aber wir sind nicht nur rheinisch, sondern wir sind eine rheinisch-globale Metropole. Mhm. Wir haben sozusagen diese Verbindung sozusagen aus rheinischer Heimatverbundenheit und dem internationalen Anspruch, den wir immer erheben müssen und den wir weiter herausbauen müssen. Und deshalb sage ich, wir sind eine rheinisch-globale Metropole und das wäre ein Leitbild, das wir verwirklichen sollen.
Also ich würde mal vorschlagen, das sind ja jetzt ziemliche Überschriften, die da gerade gekommen
sind. Dass
Wirtschaft erfolgreich sein wollen, dass wir rheinisch fröhlich sein wollen, unterschreiben wir doch alles.
Große Linien.
Wie war das mit den Visionen und dem Augenarzt?
Ja, große Linien.
Ich glaube, ich komme jetzt mal auf die kleine Linie zurück. Mhm. Ich glaube, dass Menschen, die heute in Düsseldorf leben oder hierher kommen, wollen sich wohlfühlen in einer Stadt. Ich behaupte immer, dass auch Kommunalpolitik ist die Essenz des Lebens dahingehend, dass Menschen zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Das fängt an, finde ich einen Wohnraum, finde ich meinen Arbeitsplatz, habe ich weite Wege, stehe ich im Stau. Das sind ja alles Dinge, die das Lebensgefühl prägen. Ich glaube, dass genau da der Ansatz gefunden wird, dass Menschen sagen, ich fühle mich in Düsseldorf wohl, ich fühle mich in meinem Quartier wohl, ich wehre mich so ein bisschen gegen diese große Vision und ob das eine Haus höher ist oder nicht, ist doch nicht der Treiber letztlich, warum Menschen sich wohlfühlen. Übrigens, Radikale,
aber das klingt ob auch rechts, nicht sehr konkret.
Ne? Ich sage Ihnen gleich gerne was dazu. Ob Sie rechts- oder linksradikale haben, sind besonders dann in Städten, wo eine große Unzufriedenheit ist. Und wir haben großes Glück in Düsseldorf, dass wir es geschafft haben. Und das sage ich auch als FDP, die 15 Jahre mit CDU gearbeitet hat und die letzten 6 Jahre mit den Grünen und der SPD, dass wir eine große Zufriedenheit hergestellt haben. Das ist das eine. Man wird aber nicht dafür gewählt, wenn man sagt, man hat das und das geschafft, sondern Leute wählen ein, weil sie sagen, wie geht das eigentlich weiter? Und ich würde Ihnen gerne mal ein Beispiel nennen dafür, was Transparenz betrifft, was Offenheit, auch mal zuzuhören, was Leute eigentlich wollen, ob das beim Thema Fahrrad. Die Gemeinschaft der Königsallee hat vorgeschlagen, dass auf der Königsallee ein Fahrstreifen wegfällt, der Längsparker, dass man da einen Fahrradweg hinmacht und dass das Schrägparken wiederum bleibt und dass auf dem heutigen Geh- und Fahrradweg nur noch Leute flanieren. Fand ich eine ganz tolle Idee. Die Idee kam aus der Bürgerschaft, aus den Geschäften heraus, wurde von der Stadt ignoriert. Herr Geisel, Sie haben ja ein bisschen seltsames Verhältnis zur Königsallee, aber es ist so eine schöne Straße, habe ich heute wieder gedacht. Und das einfach mal aufzunehmen von Geschäftsinhabern, von Leuten, die sagen, die und andere Straßen, also einzubinden, was kann man für Ideen? Und dann hätten Sie einen hervorragenden Fahrradweg. Die Leute könnten flanieren, ohne plattgefahren zu werden. Denn unter uns, es gibt auch Fahrradfahrer, da fragt man sich wirklich... Klein Moment, lassen Sie mich mal aussprechen. Und dass man trotzdem Autoverkehr zulässt. Und die Frage, und darüber diskutieren wir ja immer, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Ohne Wenn und Oder Aber. Sie haben gerade gesagt, Herr Geisel, ich würde immer sagen, mit den Menschen, nicht gegen die Menschen. Das ist so. Wir werden das nur hinbekommen mit Alternativen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass auch eine Autogeneration, die also sich gar nicht vorstellen kann, nicht mehr mit dem Auto zu fahren, bereit wäre, das Auto stehen zu lassen oder sich gar keins mehr anzuschaffen, wenn sie Alternativen hätten. Und dazu gehört eine dichtere Taktung ÖPNV. Übrigens hat das jetzt nicht nur nach Corona zu tun. Dazu gehören in der Tat Infrastruktur. Fahrrad sehe ich übrigens auch. Die Grünen haben gerade einen Vorschlag gemacht, bei der Toulouse Allee was zu ändern. Bin ich sofort dabei. Ich glaube allerdings, dass die einzelnen Dinge rauszubrechen schwierig ist. Aber das ist ein Vorschlag, den kann man nur unterstützen, weil das ist ein Parkplatz für Lau. So war das übrigens auch
Dr.
nie gedacht.
Dr. Keller auch
so,
dabei.
Da eben so. Ist schon das.
Wir sind schon einig. Ganz neue Mehrheiten sofort hier.
Ja, aber warum habt ihr es eigentlich noch nicht gemacht? Da haben wir schon 2014 drüber gesprochen. Warum habt ihr es eigentlich noch nicht
gemacht? Fehlplanung an der Toulouse Allee gemacht.
Herr Keller, wir haben über vieles gesprochen. Vor allen Dingen haben wir auch, seit Sie weg sind, die Gaslampen gerettet. Sie wollten maximal 4.000 retten, eigentlich gar keine.
Ja,
das ist ein Riesenthema. Wir sind hier bei den Jonges. Die Jonges haben dafür
Ich bin ja erst seit knapp einem halben Jahr hier Chefredakteur, dass die Gaslaternen ein derart emotionales, hochpolitisches Thema sind, hätte ich vorher nie gedacht, aber das ist offensichtlich
Wir haben ein historisches Gasnetz, einzigartig in Europa.
Sie wollten
das haut man nicht einfach so weg.
Fiel eben schon, Sie wollten 4.000 Lampen erhalten, die Jonges wollten 14.000, der Rat hat am Ende vor kurzem 10.000 beschlossen. Wie ist das?
Also zunächst mal muss man sagen, ja, da gibt es eine ganz klare Antwort drauf. Thomas Geisel hat ja eben erwähnt, dass wir sozusagen auch in meiner Zeit schon den Grundstein gelegt haben für einen Kompromiss. Wir hätten den damals etwas anders gestrickt. Mhm. Absolut richtig, auf der Basis der damaligen Erkenntnislage.
Dass das eine extrem schwierige Debatte ist.
Ja, natürlich. Wenn der Rat beschließt, ein Konzept, das aus einer Diskussion hervorgegangen ist, die ich schaue rüber zu Wolfgang Holzhofen da hinten, also die bestimmt 8-9 Jahre angedauert hat. Wenn der Rat ein Konzept macht, bei dem 10.000 Leuchten erhalten bleiben, dann hat ein Oberbürgermeister das zu respektieren, ohne Wenn und Aber.
Ich habe immer gesagt, was mich geärgert hat, war, dass dieses Thema zu dieser Zuspitzung geführt hat. Eigentlich hätte man pragmatisch sagen sollen, wir haben ein historisches Erbe.
Jetzt muss man überlegen, wie lange
der Prozess gedauert hat.
Bin ich ja bei Ihnen.
Also deswegen sagen wir, die 4.000 waren natürlich eine Provokation, 14.000 war auch eine Provokation, die nicht überall
die historische Gaserleuchtung
gleichermaßen
schützt. Die Vergangenheitsbewältigung mit den Gaslaternen können wir, glaube ich, hier abschließen. Richtig ist, dass Herr Keller gesagt hat, 10.000 geht in Ordnung.
Mega cool.
Aber ich habe im Vorfeld eine Liste von Fragen oder viele Fragen bekommen von den Jonges, die eingeschickt wurden. Und einer, der hat auch dieses Gaslaternen-Thema angestoßen und fragte, ob Sie für Dialog stehen, die neue Bürgerbeteiligungskultur, die sich während ihrer Abwesenheit in Köln hier herausgebildet habe, oder ob sie Abführung zu den alten Strukturen wollten. Wie halten Sie es mit der Bürgerbeteiligung?
Also ich glaube, wir müssen diese Stadt, und das ist vielleicht dann tatsächlich auch ein Beispiel, wir müssen diese Stadt im Dialog entwickeln. Wir müssen sozusagen integrativ sein, wir müssen auch gute Partizipationsmöglichkeiten entwickeln. Das hat übrigens auch in der Zeit oder hat auch immer schon funktioniert. Ich erinnere beispielsweise an die Bürgerbeteiligung, die wir gemacht haben, um die U81 zu entwickeln. Wir haben die Wehranlinie in einem unglaublich transparenten Prozess gebaut. Wir haben auch am Köbogen einen sehr offenen Planungsprozess gehabt, in den sich die Jonges ja auch ganz massiv mit eingebracht haben, positiv mit eingebracht haben. Also natürlich ist Bürgerbeteiligung, wenn sie gut gemacht ist, genau das Mittel der Wahl, um auch für Akzeptanz zu sorgen. Das ist eigentlich der Sinn. Ja, also ich glaube, dass am Ende bei aller Bürgerbeteiligung der Rat, die gewählten Vertreter, Entscheidungen zu treffen haben. Die haben die Abwägungsprozesse sozusagen zusammenzuführen und am Ende eine fundierte Entscheidung zu treffen. Aber davor braucht es eine qualitativ hochwertige Beteiligung der Betroffenen. Okay. Und das ist wichtig, um zu guten Entscheidungen zu kommen, die am Ende auch im Konsens getragen werden.
Okay, lassen Sie uns die Schleife wieder zurückdrehen. Natürlich. Lassen Sie uns die Schleife wieder zurückdrehen zu dem Verkehrsmobilitätsthema. Es fiel eben das Wort Mobilitätswende. Hengsfeld, mit der Umweltspur hat Ihnen der Oberbürgermeister möglicherweise ein Thema vorweggenommen oder gerade nicht. Also wie grün ist die Umweltspur und was würden Sie damit machen?
Also die Umweltspur ist sicherlich keine Mobilitätswende in dem Sinne, sondern das haben wir ja gemacht.
Sie holt Autos aus der Stadt.
Das haben wir ja gemacht, um diese Fahrverbot in der Stadt zu verhindern. Und ich glaube, alle hier, wie wir hier sitzen, wollen alle keine Dieselfahrverbote in Düsseldorf. Ich glaube, dass die Linie ja erstmal uns eint. So, und ich glaube, dass die erste und zweite Umweltspur auch nicht das Riesenproblem ist. Die dritte ist das, wie, wenn ich mal meinen Fraktionsvorsitzenden zitieren darf, ist nicht das, was wir haben nicht das bekommen, was wir bestellt haben. Und wir haben halt kritisiert, dass gewisse handwerkliche Fehler gemacht worden sind. Gerade vorher nicht die Absprache mit den anderen angrenzenden Kommunen zum Beispiel, keine ausreichenden Park-and-Ride-Möglichkeiten zu haben, keinen guten Bustakt zu haben. So. Und das haben wir kritisiert, dass das so hätten wir es nicht haben wollen und so haben wir uns das auch nicht vorgestellt.
Okay. Würden Sie es nochmal so machen, Herr Geisel?
Also würden Sie es nochmal so machen? Ja, ich glaube, es ist deswegen alternativlos, weil ich darf nochmal sagen, der Anlass war die Verhinderung von Dieselfahrverboten und eine Initiative von Frau Heinen-Esser und Frau Rademacher und mir, die übrigens auf Initiative von Frau Heinen-Esser, die sagte, wir werden Dieselfahrverbote nicht verhindern können, wenn nicht noch eine wirklich spürbare zusätzliche gewissermaßen Schadstoffentlastung dazukommt. Jeder weiß, die hauptbelastete Straße ist die Corneliusstraße. Die ist Hauptprofiteur, was Luftreinhaltung angeht, von der Umweltspur. Aber ich darf nochmal sagen, nein, es fahren viel, viel weniger und deswegen sind die Werte auch runtergegangen. Das lässt sich alles belegen.
Auch das stimmt nicht.
Auch das stimmt nicht.
Moment, Sie wissen. Sperren die Leute aus, die hier arbeiten und hier in Zukunft dafür sorgen, dass
nicht so. Also es gab noch nie.
Das ist eine Legende mit den Dieselfahrverboten.
Jetzt gucken wir mal nur die Zahlen an. Es gab noch nie einen so deutlichen Fahrgastzuwachs bei der Rheinbahn wie in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar und erste Hälfte März. Das gab es in Dekaden nicht, dass die Fahrgäste der Rheinbahn so gestiegen sind. Dass das natürlich, man hätte das noch ein bisschen besser vorbereiten können, das war schlicht der Dringlichkeit der Vermeidung von Dieselfahrverboten. Entschuldigung, also ich wundere mich immer, Frau Strack-Zimmermann, ja, wie kurz das politische Gedächtnis ist. Ja. Da. Ich meine, also Sie waren die am härtesten gekämpft hat,
wenn
die unsozialen Dieselfahrverbote.
So, jetzt geht es doch
zu. Ich meine, Geisel, wenn es nicht geht, man muss manchmal Rückgrat haben,
wenn man eine Position durchsetzen muss. Ein für alle Male.
Mir reicht es, wenn man es für die Düsseldorfer erklärt.
Es gibt zwei kleine Umweltspuren, da haben wir gesagt, wir testen die ein Jahr. Im April sind sie ausgelaufen. Ja. Wir warten auf die Ergebnisse.
Die Nix, sind deswegen nada, kein der Rat Ergebnis. Selber verlängert, deswegen weil wir sie ausgesetzt haben während erledigt. Corona. Aus so, Gründen, einige, die wir alle geteilt haben.
Einigen Sie sich eigentlich noch mit dann, der deutschen ganz Umwelthilfe kurz, Herr Keller, auf einen
ich
Vergleich.
Möchte nur der Welt
Urbi et Orbi
nur ja, ganz kurz okay, sagen. Die dritte Umweltspur.
Reicht Düsseldorf,
Herr Geisel, am Ende der A46. haben Sie gemeinsam mit Bündnis 90 Die Grünen und den Linken im Ordnungs- und Verkehrsausschuss durchgesetzt. Dann haben wir darum gebeten, es in den Rat zu holen. Da haben Sie es wieder mit Rot-Rot-Grün und diesmal noch mit den Rechten dazu durchgesetzt.
Okay.
CDU und wir haben dagegen gestimmt. Und noch einmal und ein letztes Mal. Also, diese Umweltspur am Ende der A46. Die Nachbarn hatten keine Ahnung. Ich habe mit den Landräten gesprochen, die wurden am Rande informiert.
Das Thema ist im Februar zum ersten Mal diskutiert.
Verkehrswende
und alles zu machen, um mit das den nicht Leuten wahrgenommen zu haben.
Und nicht Liebe dagegen, das ist eine volkswirtschaftliche
Bruchlandung. Herr Zimmermann, Herr Geisel, wir wissen, dass die Umweltspur ein extremes Aufregerthema ist in Düsseldorf. Was Herr Geisel gesagt hat, ist, es war alternativlos, um die Dieselfahrverbote durchzusetzen oder zu vermeiden.
Die Diesel, also ich darf nochmal sagen,
das hat er gesagt, Stefan, das kann man bestreiten, aber das ist, die Position.
Ja, du hast die Gemeinsamkeit mit der Umweltministerin gerade hervorgehoben.
Hat Herr Geisel gesagt, ja, man hätte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas besser vorbereiten können. Meine Frage ist jetzt, okay, wir haben die Umweltspuren, sie waren nicht, auch nach Ihrer Aussage eben nicht zu 100% optimal vorbereitet. Was muss denn jetzt passieren, damit das kein Aufreger mehr bleibt?
Ich sage nochmal, ich weiß gefragt worden. Okay.
Jemand anders wählen.
Wir sind gefordert, dass wir tatsächlich, das war das, was ich, als Sie mich nach der Vision gefragt haben, wir sind gefordert, das Mobilitätssystem in Düsseldorf effizienter zu gestalten. Das funktioniert nur, wenn wir leistungsfähige Verkehrsmittel und Bus und Bahn sind, die leistungsfähigen Verkehrsmittel, wenn wir die wirklich privilegieren. Das ist der Sinn der Umweltspur, dass wir sagen, mit Bus und Fahrrad,
die grüne noch, Welle haben sie auch.
E-Mobilität kommt dazu, jetzt
fahren sie doch nicht immer dazwischen.
Dann wird es funktionieren. Ich bin überzeugt, wir werden noch weitere Umweltspuren kriegen. Wir werden noch etwa die Vorrangschaltung für die Straßenbahn und für die Stadtbahn
einen großen Amtsland aussehen.
Da würde ich mal so sagen, da wo die größten,
runterlassen. Wo wollen Sie noch andere Umweltspuren haben?
Wir müssen ja nur zuhören. Das ist das, wo die Rheinbahn wird sagen. Die Rheinbahn sind die Experten für ÖPNV. Da würde ich mal sagen, dort wo die größten, wie soll man sagen, verlangsamer sind. Da, wo die Rheinbahn nicht vorankommt und da, wo es möglich ist.
Sagen Sie mal eine
Straßenbahn. Also ich sage mal, die Themen, wir haben bei der Stadtbahn und bei der Straßenbahn, haben wir, bloß weil Sie die grüne Welle sich darüber aufregen, da haben wir gesagt, wo bleibt die Straßenbahn stehen? Nicht an der Haltestelle, sondern Ampeln, dort, wo Linksabbieger kommen. Das muss gestoppt werden. Die Rheinbahn ist nur dann attraktiv.
Wie willst du das auch mit einer Umweltspur hinkriegen?
Die Rheinbahn fährt auf Schienen.
Die Rheinbahn ist, ich sage immer, wir müssen Bus und Bahn privilegieren. Wir müssen gucken, dort, wo der Bus im Stau steht, dort, wo Alternativen bestehen, da muss ein attraktives Bus
sein. Ich würde das wirklich gerne wissen.
Gibt es Straßen, die Sie nennen können oder wollen?
Also ich nenne jetzt keinen. Die Rheinbahn hat den Auftrag zu sagen, wo sind die größten Verlangsamer? Wo kommt die Rheinbahn nicht voran? Und wo machen wir die Rheinbahn dadurch attraktiv, dass sie schnell vorangeht? Aber ich bin jetzt nicht für den Betrieb der Rheinbahn
verantwortlich,
ich bin nicht der Micromanager, sondern ich bin der Aufsichtsrat und ich sage der Rheinbahn,
die Politik
gibt der Rheinbahn den Auftrag, sagt uns, wo müssen wir selber vorankommen.
Lassen Sie mich eine Frage an Herrn Dr. Keller loswerden. Nämlich, wenn Sie Oberbürgermeister werden, gibt es dann weniger Umweltspuren, genauso viel wie heute oder mehr?
Weniger Umweltspuren. Ich habe das von Anfang an gesagt, dass ich die Umweltspuren für das falsche Instrument halte. Sie sind ein brachiales Instrument. Wir halbieren den öffentlichen Verkehrsraum und sagen den Leuten, guckt, wo ihr bleibt.
Also die dritte kommt weg?
Ja, selbstverständlich kommt die dritte.
Wie ist das bei Ihnen? Ja, die kommen alle weg. Man kann nur die Verkehrswende.
Also bei Ihnen kommt eine weg, bei Ihnen kommt drei weg.
Die Umweltspuren müssen weg.
Wissen Sie, was das Problem ist? Das sind alles Versuche, die sich nachher plötzlich verselbstständigen, kein Versuch mehr sind, sondern die bleiben dann. Wir haben jetzt bei dem Fahrradweg zur Messe gesagt, wir tragen das mit, dieser extra Fahrradweg zur Messe, bis Ende der Schulferien.
Das Schöne ist doch, dass jetzt haben wir das Problem,
dass es einfach eingeführt wird.
Diese angebliche Begründung ist ja auch weg. Wir werden das doch auch ohne schaffen.
Wie viel Umweltspuren? Essen haben wir doch Umweltspuren eingeführt.
Und Verkehrswende geht nur mit den Menschen. Hier jetzt die richtige Reihenfolge haben. Erst das Angebot erhöhen, Fahrrad und ÖPNV ausbauen und dann
reduzieren. Hier kommen ein paar mehr. Hier sind sie alle weg oder zum Teil weg. Wie ist das bei Ihnen?
Wir brauchen eine Mobilitätswende und eine Umweltspur.
Ist keine Mobilitätswende.
Erstens. Zweitens. Grundsätzlich können Umweltspuren ein geeignetes Mittel sein, um Dieselfahrverbote zu verhindern. Das zeigen viele andere Kommunen. Gucken wir nach Essen, in andere Städte, die, egal welche politische Couleur da am Ruder ist, die Umweltspuren auch nutzen. Deswegen kann es grundsätzlich schon ein geeignetes Mittel sein, wenn sie die abschaffen wollen, was wir ja alle verstehen. Haben, muss man trotzdem ein Konzept haben, wie man den Verkehr hier organisiert in Düsseldorf, wie eine Mobilitätswende gelingen soll und wie man ein Dieselfahrverbot dauerhaft halt letztendlich verhindert. So, und ich habe einen anderen Ansatz, ein anderes Konzept, habe ich vorhin schon ein paar Stichworte zu gesagt. Deswegen, und letztendlich zählt für mich, es ist ein Verkehrsversuch. Ich finde das total logisch, dass das jetzt verlängert wird. Wegen Corona-Pandemie haben wir nicht die gleichen Zahlen. Das kann man, muss man jetzt einfach von der zeitlichen Achse her strecken. Und dann ist der Versuch zu Ende. Und dann guckt man, was dabei rausgekommen ist. Und dann, um Ihre Frage zu beantworten, kann man die Frage ernsthaft dann klären. So, okay, ist das wirklich für Düsseldorf das Instrument oder ist das Blödsinn? Verabschieden wir uns. Aber bitte erst den Verkehrsversuch zu Ende bringen. Wie gesagt, wir nölen an der dritten Spur rum, finde auch zu Recht. Hat auch selber eingeräumt, der Oberbürgermeister. So, aber dann den Versuch bitte zu Ende führen.
Also er hat das nicht eingeräumt.
Auswerten,
Geisel, haben Sie jetzt nicht
auswerten und dann entscheiden wir das.
Er will ja noch mehr machen. Das war ja jetzt eine klare Ansage. So. Und jeder muss wissen, wenn der Geisel Oberbürgermeister bleibt, werden wir von diesen bezaubernden Spuren noch mehr bekommen.
Dann kommt die Mobilitätswende, ganz genau.
Dann kann ich nur sagen, wenn wir keine Alternativen den Menschen anbieten, ist das, und wenn Sie gerade gesagt haben, die wirtschaftlich soll diese Stadt stark bleiben, geht es nur mit den Menschen, Herr Geisel, und nicht, und Sie können nicht alle Menschen, die hier arbeiten, und gerade jetzt nach Corona, jeder, der in diese Stadt kommt, ist willkommen. Und wenn er keine Chance hat, sein Auto irgendwo zu lassen, um dann auf Bus oder Bahn umzusteigen, wird er im Auto sitzen bleiben.
Ich würde gerne zwei, drei Fragen der Jonges, die vorab geschickt wurden, loswerden. Eine ist, warum werden eigentlich so viele Bürohochhäuser größer 60 Meter hier geplant? Das sei doch nicht schön.
Also so viele sind das ja auch nicht.
Das ist aber jetzt überschaubar.
Sind also nicht über so viele? 60, es sind Hochhäuser geplant am Kennedy-Damm.
Mhm. Am Mörsenbrucher
Eck. Und am Mörsenbrucher Eck.
Das sind die sehr großen Pläne, die jetzt umgesetzt
werden. Und dann gibt
es
an der Völklinger Straße gibt es noch das eine oder andere Projekt, wo möglicherweise auch, das ist ja,
also die Wahrnehmung,
wie gesagt,
ist falsch.
An den Eingängen zur Stadt. Das ist sozusagen das, was der Hochhausrahmenplan vorsieht. Ne? Am Hauptbahnhof
ist schon dann großer Turm in der Mitte.
An der Tuchtinsel wird ein Hochpunkt entstehen, aber im Wesentlichen. Es gibt einen Hochhausrahmenplan, einen Hochhausbeirat, und ich glaube, die Planungen, die da gemacht werden,
sind auch interessant. Es geht ja nicht um die Zahl, es geht ja um die Qualität und den richtigen städtebaulichen Standort.
Und wir haben exzellente Architekten, und da ist auch eine Chance. Also sollte man keine. Ich glaube, wenn Leute Hochhäuser hören, haben die so ein bestimmtes.
Weitgehende Einigkeit, dass das kein großes Problem ist. Zweite Frage, die ich noch einspielen will: Bis 2022 war eigentlich geplant, dass die Rheinbahn nur barrierefreie Haltestellen hat. Ist es richtig, dass das erst 2030 soweit ist, und geht das nicht schneller?
Also ich sage mal, die Rheinbahn baut laufend Bahnsteige barrierefrei um. Es gibt ein paar wirklich schwierige Punkte, wo es auch noch kein überzeugendes Konzept gibt, etwa am Belzenplatz in Oberkassel. Da muss ich ehrlich sagen, da muss man als Politiker auch mal sagen, da ist mir noch keine überzeugende Lösung entgegengekommen, wo man sagt, wir können Barrierefreiheit schaffen und es trotzdem, da stehen Bäume, die da weichen müssten, da müssen wir eine andere Lösung finden.
Also so einfach ist es eben nicht. Ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir das umsetzen wollen, ist außer Frage. Ja. Aber es gibt einfach manchmal städtebaulich Probleme, und ich glaube, wenn wir plötzlich Bäume fällen würden dafür, würde der oder diejenige, in diesem Fall derjenige, der sagt, das ist aber, muss schneller gehen, auch nicht glücklich sein.
Aber dort, wo es geht, ohne dass es mit erheblichem.
Naja, und wir zeigen eigentlich, wir haben mit der Wehrlinie gezeigt, wie wir die Fehler der Vergangenheit
vermeiden. Mehr 58.
Ich bin gespannt, ob Sie auf die nächste Frage, die mir die Jonges
schlau machen,
ob Sie auf die nächste Frage, die mir die Jonges geschickt haben, auch sagen, es ist auf einem guten Weg. Das ist bemerkenswert, weil über die Jonges hat mich erreicht die Frage der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Düsseldorf, Elisabeth Wilfahrt, die sagt, je ein Drittel der Ratsmitglieder und der Führung der Stadtverwaltung seien Frauen. Ist das denn genug? Und nicht nur an die Frau in der Runde, sondern auch an die Männer. Was ist eigentlich Ihre gleichstellungspolitische Idee? Oder haben Sie überhaupt eine?
Also ein Drittel ist nicht genug, wenn es um die Führungsriege der Stadt geht. Das spiegelt nicht wider, wie sozusagen das Verhältnis in den unteren Ebenen irgendwie der Verwaltungshierarchie ist, und deshalb muss sich da auch an der Führungsspitze etwas ändern. Also
unter Oberbürgermeister Erwin gab es überhaupt keine Frauendezernat. Inzwischen haben wir drei Frauen, wenn ich da mal kurz was zu sagen darf.
Gerade in der Verwaltung nähern wir uns.
Lassen wir uns versuchen, dieses schon wichtige Thema diszipliniert abzufragen. Sie klingen fast danach, als ob Sie eine Quote anstreben. Aber nur fast wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, wir müssen da viel, viel mehr tun, um sozusagen auch Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Im öffentlichen Dienst ist das immer noch nicht so, wie man sich das vorstellen würde. Natürlich strebe ich da auch irgendwie 50-50 an.
Okay. Du musst aber bei der CDU-Ratsliste anfangen. Die ist,
glaube ich. Ja, das gilt auch für die Kommunalpolitik. Aber ganz ehrlich,
für die Ratsliste. Wirklich was über Quotierung
der CDU kann ich nicht verantworten.
Genau, die einzige in der Runde, die hier sitzt und eine Frau ist, bin ich.
Das kommt noch schwer.
Aber wichtiger wäre wahrscheinlich, dass die Männer eine gleichstellungspolitische Idee entwickeln, damit die Frauen vorankommen.
Also, erstmal geht Gleichstellung nur mit den Männern zusammen. Liebe Jungs, ist so. Ja, shit happens. Das ist das eine. Also diese Stadt, das sind ja zwei Themen. Meinen Sie jetzt die politisch im Rat sitzen oder meinen Sie Verwaltung? Denn man muss wirklich sagen, wenn Sie drei Dezernentin, ich sag's nochmal, wir haben sehr viele Amtsleiterinnen inzwischen, übrigens auch in Bereichen, wo man das nicht glauben würde, sei es Planung, sei es Bauen, sei es
Aufsicht. Aber wenn das stimmt, ist es ungefähr ein Drittel jetzt.
Ne? So, aber das ist ja, man hat ja so die Vorstellung.
Insgesamt betrachten.
Also das ist das eine. Das andere ist im politischen Bereich. Mhm. Da hat Herr Engsfeld gesagt, es wird quotiert, was das Zeug hält. Quote ist 1:1. Das machen Sie, das kann man so machen. Mhm. Wir haben einfach bei uns, ich sag das bei den Freien Demokraten, haben wir Frauen, die zum Teil Berufe haben, die nicht verbeamtet sind, die nicht für Verbände arbeiten, die nicht für politische Parteien arbeiten, die freiberuflich sind, die schlichtweg sagen, ja, ich würde mich gerne einbringen im Rat, aber der Rat der Stadt Düsseldorf, die Vorlagen, die wir bekommen, ist sehr anspruchsvoll, sowohl inhaltlich, vor allen Dingen aber zeitlich. Das heißt, wir haben allein lange Ratssitzungen, Ausschussarbeit. Das kann ich als Freiberuflerin schwer machen. Insofern,
es gibt auch viele Männer, die da.
Lassen Sie uns über das Thema der Top-Verwaltung reden.
Dann kommen wir zurück zur Verwaltung. Ja? Ich wusste nicht, ob das politisch gemeint ist.
Lassen Sie uns über die Top-Verwaltung reden. Herr Dr. Keller hat gesagt, 50-50 wäre etwas.
Aber die Antwort ist doch ganz einfach. Hier sitzt eine Oberbürgermeisterin, sagen Sie, Frau Wilfert, schöne Grüße von mir. Das Problem können wir am 13. September lösen.
Ja, aber damit ist noch nicht die Führung der Verwaltung quotiert.
Aber Sie müssen zugeben, der Ball war nicht schlecht, der mir jetzt gerade vor die Füße gelegt wurde.
Und das war. Okay. Was ist Ihre vorher abgesprochen?
Nein. Was ist Ihr? Wo streben Sie bei der Gleichstellungsidee hin?
Also ich habe vor einigen Monaten mir mal einfach Revue passieren lassen, welche Positionen von mir besetzt wurden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht auf Geschlecht, sondern wirklich auf Qualifikation geschaut und kam zu dem Ergebnis, dass es fast gleichwertig, gleich viele Frauen wie Männer waren, die in Führungspositionen besetzt wurden.
Also eine natürliche Quote quasi.
Also ich würde mal so sagen, das hat sich so ergeben. Und ich finde es auch richtig. Also ich meine, es gibt sehr, sehr viele hochqualifizierte Frauen. Und ich muss jetzt nicht sagen, ob Frauen für manche Themen, für manche Aufgaben sind Frauen vielleicht in der Tat auch besser geeignet. Aber es macht immer die Mischung. Das Thema Gleichstellung ist etwas verengt. Ich würde mir durchaus wünschen, da die Verwaltung sollte ja auch repräsentativ sein für die Verwalteten, also für die Menschen, für die wir Dienstleister sind, dass wir etwa mehr Personen mit Migrationshintergrund in unserer Verwaltung hätten, dass wir in der Tat diese sehr vielfältige Bevölkerung Düsseldorfs noch etwas adäquater abbilden würden. Da geht es nicht nur um Männer und Frauen. Ist völlig klar, da muss man brechen können, aber man sollte sich des Themas bewusst sein. Ich glaube, das schafft auch Vertrauen in die Verwaltung, wenn man sagt, die Verwaltung bildet die Bevölkerung einigermaßen adäquat.
Herr Engsfeld ist zwar ein Mann,
immer noch besser
hat aber in seiner Partei viel Erfahrung mit Gleichstellungsthemen. Glauben Sie, Sie würden als Oberbürgermeister da was anders machen, als es im Moment gemacht wird? Die natürliche Quote oder möglicherweise eine tatsächliche Quote? Oder?
Also, wenn ich Oberbürgermeister bin, Ziel ist natürlich am Ende 50-50 in der Verwaltungskonferenz. Das wäre für mich klar. So, wir müssen natürlich gezielt auch fördern. Das ist schön, dass das dann zufälligerweise mal so klappt, wie das der Oberbürgermeister gerade darstellt. Aber das muss man schon ein bisschen struktureller und mit Planen angehen. So, ich finde zum Beispiel solche Ideen, ich meine, Herr Dr. Keller, Frau Dr. Strack-Zimmermann haben sich gestritten zum Beispiel über die Höhe vom OSD. So, da wäre doch mal eine andere Überlegung, wenn man sich nicht über die Anzahl irgendwie streitet, ist es nicht eine Idee, auch quotiert den OSD in die Stadt zu schicken?
Brauchen überhaupt Leute, die das wollen, machen wollen, das ist es, nachts genau. Durch die Altstadt zu ziehen? So, da wissen Sie, da ist die Quote völlig irrelevant. Da muss man Leute haben, das die das wollen und die das können. Ja,
wobei, natürlich, und dass wir Frauen dabei haben, die brauchen auch bei der Polizei. Wir Leute, die das wollen und die das können, die muss man ja heranziehen. Ja. Aber das wäre doch mal, die zu suchen, die zu finden, das fände ich mal eine interessante Strategie, ob das nicht eine Perspektive sein kann.
Das ist doch, da haben wir doch das gleiche Phänomen. Natürlich haben wir da viele.
Wir haben ja gerade in den letzten Jahren,
Christian Saum,
der Ordnungsdezernent, hat ja große Anstrengungen unternommen, den OSD attraktiver zu machen. Wir haben den OSD besser ausgestattet, wir haben den besser ausgebildet. Wir haben Prämien bezahlt, das ist ja nicht ganz einfach im öffentlichen Dienst, dass man da auch finanzielle Anreize schafft. Trotzdem ist es schwierig, das ist ein harter Job, dass man überhaupt alle Stellen besetzt bekommt. Das ist die Erfahrung, die wir machen. Wir werben.
Haben sich mehr Männer beworben.
Haben sich mehr Männer, aber es haben sich auch Frauen beworben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne ja nun mittlerweile viele Kolleginnen und Kollegen aus dem OSD. Da sind auch eine ganze Menge extrem taffer, tüchtiger Frauen.
Aber es geht doch darum, dass wir gerade in den Diensträgen, die auch der OSD abbildet, immer noch sozusagen, oder da haben wir eine weitestgehende Parität erreicht. Aber je höher wir in der Hierarchie kommen, sind Frauen unterrepräsentiert. Und das müssen wir ändern. Wir müssen den höheren Dienst insgesamt betrachten. Da reicht es auch nicht, in der Verwaltungskonferenz drauf zu achten. Das ist dann oft, sage ich ganz ehrlich, das ist oft dann auch von Zufälligkeiten geprägt, wie sich die dann zusammensetzt, weil da ja auch ganz unterschiedliche Akteure mitmischen bei der Besetzung. Aber wir müssen in den Führungspositionen der Stadt, also das, was im Beamtenjargon der höhere Dienst ist, da müssen wir gezielter fördern. Da müssen wir Frauen auch noch viel stärker irgendwie ermutigen, hier
in diese Position zu gehen. Das war bei mir ja inkludiert, ist auch klar.
Ich würde gerne noch mal kurz auf den Wahlkampf gehen und dann sind wir auch in der Schlusskurve. Es klang eben schon an, ist die SPD für Sie eigentlich im Wahlkampf hilfreich oder schädlich?
Also erstens mal freue ich mich über die breite Unterstützung, die ich von der SPD erfahren habe auf dem Parteitag am letzten Samstag. Ich glaube, die SPD-Ratsfraktion hat hier in Düsseldorf in den letzten 6 Jahren hervorragende Arbeit gemacht. Es war ein tolles Vertrauensverhältnis zwischen mir und der Fraktion. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es ganz, ganz wenige Entscheidungen im Rat gab, wo die Ampel nicht gestanden hat, da, auch wenn die Welt ja immer wieder versucht wird, so ein Keil zwischen OB.
Moment,
und wenn ich eins noch sagen darf, wenn ich eins noch sagen darf, bloß wegen was zu, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass es viele wichtige Entscheidungen gab, wo sogar die Mehrheit noch wesentlich größer war. Also das Thema Schule, das Thema Infrastrukturausbau, da gab es häufig leider in Verkehrsfragen selten auch noch eine Mehrheit, bei der die CDU dabei war. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Weg weitergehen, dass es zumindest die großen Leitentscheidungen dieser Stadt gewissermaßen einen ganz breiten Konsens auch über, wie soll man sagen, die Kooperationen, Konstellationen, auf was immer man sie verständigen mag, nach dem 13. September darüber hinausgeht. Was das Thema die Bundes-SPD, gut, also dass eine Bundes-SPD, die gegenwärtig bei 16% dümpelt, sage ich mal in aller Deutlichkeit, dass sie nicht gerade Rückenwind gibt, das liegt auf der Hand, wobei ich sehr, sehr sicher bin, dass die Menschen bei einer Kommunalwahl ganz genau schauen, wer hat in der Kommunalpolitik was bewirkt da. Und bei einer Oberbürgermeisterwahl, das ist ohnehin eine Persönlichkeitswahl, das zeigen alle Kommunen, wo es direkt gewählte Oberbürgermeister gibt, der wird nicht auf Partei geschaut, der wird auf Person geschaut, der wird schlicht die Frage gestellt, traue ich dieser Person zu, die Geschicke dieser Stadt, dieser Verwaltung zu leiten.
Das leitet mich zu einem Engstfeld. Das ist ein Führungsjob. Sie sind zuständig für mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist nicht so viel davon findet sich nicht in Ihrer Vita, wo Sie sozusagen das unter Beweis gestellt haben. Warum trauen Sie sich das trotzdem zu? Und warum sollen Ihnen die Wähler das zutrauen, diese Führungskompetenz zu haben?
Ich glaube, die größte Kompetenz, die man haben muss, ist erstmal seine Heimatstadt zu lieben und sie nicht irgendwie versuchen zu managen wie ein Unternehmen und auch nicht versuchen, sie zu verwalten, sondern man muss sie verstehen und man muss sie lieben und das ist erstmal ein Kompass. Und ich glaube, man braucht vor allen Dingen gesunden Menschenverstand. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Und wir sehen halt, dass auch mehrere, sag ich mal, universitäre Abschlüsse niemanden zum besseren Oberbürgermeister machen. Das ist auch kein Qualitätskriterium. Genauso wie das kein Qualitätskriterium ist, so um Abgeordneter zu werden oder so. Okay. So, ich traue mir das zu. Ich habe da große Lust zu. Und natürlich hat man, wenn man so eine große Verwaltung führt, und das, glaube ich, kann man auch so sagen und wirst du auch bestätigen, hat man natürlich Beratung. Und natürlich muss man sich beraten lassen von Menschen, die an der Stelle natürlich mehr Erfahrung haben als man selber. Und da muss man aber die Bereitschaft mitbringen, auch auf Beratung dann zu reagieren und zuzuhören. Das ist bei Thomas Geisel nicht immer der Fall. Und deswegen habe ich auch einen anderen Politikstil im Auge, der da heißt, Zeit nehmen, zuhören und dann zusammen anpacken. Okay. Und dieser Oberbürgermeister hat gezeigt, dass das, was er gerade gesagt hat, die großen Projekte müssen wir doch am besten in einer großen interfraktionellen Familie alles angehen, ist leider Thomas Geisel ein Beispiel dafür, dass das halt nicht gelingt, wenn er führt.
Dr. Keller, ich habe eben angespielt darauf, dass Herr Engsfeld keine Führungserfahrung hat. Die haben Sie eindeutig, aber was Sie anders als die anderen noch nie gemacht haben so richtig, ist Wahlkampf. Wie schmeckt Ihnen der eigentlich?
Ja, zunächst mal.
Und wie gehen Sie den an?
Also er hat ja so ein bisschen mit angezogener Handbremse angefangen, weil wir sozusagen im Ende Februar fulminant gestartet sind. Mein Ergebnis war noch ein kleines bisschen besser als das von Thomas Geisel bei der SPD. Aber damit hat der Wahlkampf einen furiosen Auftakt gefunden. Okay. Zwei Wochen später kam der Shutdown und das hat natürlich vieles auf Eis gelegt, was an Wahlkampfplänen da gewesen ist. Jetzt zieht der Wahlkampf wieder an. Das zeigt die Tatsache auch, dass wir heute Abend hier in so trauter Runde zusammensitzen und uns ein bisschen behaken. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen irgendwie um diesen Wahlkampf. Ich werde mit großer Energie, mit einer starken Partei im Rücken, das ist mir auch sehr wichtig, sozusagen in diesen Wahlkampf gehen. Es gibt viele Menschen, die mich unterstützen und die sozusagen behilflich sind und das wird zu einem guten Ende kommen.
Der SPD-Generalsekretär, das ist nun nicht Ihre Partei, hat gesagt zur Bundestagswahl, die Bundestagswahl werde im Netz gewonnen, die nächste. Gilt das auch für die Kommunalwahl? Also ist ohne Social Media und Wahlkampf im Internet das eigentlich gar nicht mehr zu schaffen? Oder ist das in der Kommune Düsseldorf anders?
Also ich habe immer gesagt, als es um die Frage ging, können wir diesen Wahltermin halten oder nicht. Ich habe immer gesagt, es gibt drei Voraussetzungen und eine davon war der Umstand, dass wir tatsächlich noch die Gelegenheit bekommen, einen Präsenzwahlkampf zu führen, weil ich glaube, es ist unter Demokratiegesichtspunkten extrem wichtig, dass die Menschen einen persönlichen Eindruck von denjenigen bekommen, die sie wählen sollen oder die zur Wahl stehen und sich sozusagen zur Verfügung stellen, Ämter zu bekleiden. Und das ist für mich eine unverzichtbare Voraussetzung. Ich habe immer dazu gesagt, ich glaube, dass wir an diesen Punkt noch kommen. Und ich glaube auch, dass wir schon mittendrin sind in diesem, es sind wieder Begegnungen möglich, nicht in großen Versammlungen, keine Kundgebungen, keine Diskussionsrunden im Henkelsaal beispielsweise, sondern das läuft im Moment noch elektronisch. Aber wir werden wieder Straßenwahlkampf erleben, wir werden auch wieder viele Begegnungen haben und deshalb wird die Wahl nicht nur im Netz gewonnen. Natürlich sind Social Media und Netzaktivitäten schon von zentraler Bedeutung, auch für einen Kommunalwahlkampf, das ist überhaupt keine Frage. Aber unter Demokratiegesichtspunkten brauchen wir wirklich beides. Ein reiner digitaler Wahlkampf wäre aus meiner Sicht irgendwie höchst bedenklich. Aber wir werden auch keinen reinen Digitalwahlkampf erleben, bei aller Bedeutung, die Social Media heutzutage haben.
Frau Dr. Strack-Zimmermann, wir haben eben gehört, es braucht gesunden Menschenverstand, um Oberbürgermeister zu sein. Es braucht Erfahrung. Ich glaube, dass es auch bei den Wählern eine Vorstellung braucht, dass es klappen könnte. Also dass der, den man da wählt oder die man da wählt, tatsächlich auch Chancen hat, ins Amt zu kommen.
Welche kommunalpolitische Erfahrung hatte Thomas Geisel, bevor er ins Amt kam?
Wie er beim Rheinische Post Podcast sagte, keine.
Ja, ich sag's ja noch. Ja.
Ja, aber Erfahrung in der Leitung von großen Unternehmen hat er schon Podcast gehabt. Gesagt. Also wie auch immer man die Erfahrung definiert, ist ja noch eine Frage. Ne?
Nein,
aber
das zeigt, das ist schwierig.
Sie haben den gesunden Menschenverstand genannt, Erfahrung wurde genannt, aber es gehört wahrscheinlich auch eine Vorstellung von, dass das klappen könnte, ja, mit dem man da wählt.
Hier sitzen
wie ist das
vier, bei, hier sitzen
aber
vier
Sie sind,
Menschen.
Sie sind die von der kleinsten Partei. Die FDP ist nicht eine Massenpartei. Wie können Sie Menschen davon überzeugen, dass Sie tatsächlich eine realistische Chance haben, nicht nur in die Stichwahl zu kommen, sondern die dann auch noch zu gewinnen?
Ja, also ich muss die Leute ja nicht überzeugen, dass ich eine realistische Chance habe. Die Menschen wissen, dass ich eine realistische Chance habe.
Woher?
Und umsonst haben Sie uns zu viert eingeladen, weil wir eine haben. Ich kann Ihnen das sagen. Ich bin seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik. Ich habe Oberbürgermeister Erwin begleitet. Das waren wilde Zeiten, interessante Zeiten, aber auch durchaus wild. Ich habe mit großer Freude Oberbürgermeister Elbers begleitet, möchte ich an der Stelle auch sagen, weil das wird immer unterschätzt. Das waren wichtige Jahre, auch gerade was die Innenstadtentwicklung betrifft. Und ich habe zu meiner Überraschung Oberbürgermeister Geisel begleitet, der nach der letzten Wahl auf uns zukam, ob wir in einer Ampel kooperieren. Das waren ja lange Verhandlungen. Und ich bin der Meinung, ich habe drei Oberbürgermeister begleitet. Ich kenne diese Verwaltung. Ich durfte 6 Jahre erste Bürgermeisterin deswegen sein, also den Oberbürgermeister auch begleiten.
Deswegen sind Sie nach Berlin gegangen.
Und deswegen glaube ich, ich finde, jetzt ist mal Zeit, den Laden selber in die Hand zu nehmen. Und ich habe die Erfahrung und ich kenne Verwaltung. Ich kenne auch die Schwierigkeiten. Das ist nicht profan, so eine Aufgabe zu machen. Das muss man sagen. Denn in dem Moment sind Sie verantwortlich, auch für die Dinge, wo sie im ersten Moment gar nicht glauben, dass sie dafür verantwortlich sind. Und sie werden angesprochen. Insofern bin ich übrigens auch bei Ihnen, Herr Keller. Dieser Wahlkampf wird natürlich digital geführt. Das machen wir. Aber die Begegnungen mit den Menschen sind ja jetzt schon, weil Leute wollen reden. Wir sind hier im Rheinland. Das ist das Gute. Und haben auch nach Corona ein besonderes Bedürfnis, in Kontakt zu treten. Und das kann man auch gut auch bei 1,50 Meter machen. Da muss man nicht aufeinander hocken, wie in Heinsberg oder anderen Orten. Und insofern, ist die Chance da und ich werde sie ergreifen.
Okay, wir sind am Schluss dieser Runde. Ich glaube, es war einigermaßen lebhaft. Stellenweise
wir haben es nicht anders gewollt.
Stellenweise streitbar und manchmal ein bisschen konfus. Ich glaube, wir haben die Kandidaten ein bisschen besser kennengelernt, haben ein paar Themen berührt, die wichtig sind. Ich finde das spannend, dass Sie sich so streiten auf offener Bühne, denn der Wahlkampf beginnt ja gerade erst wieder. Es geht ja gerade erst los. Das lässt also vermuten, dass es ein spannender Wahlkampf wird, dass wir uns über Themen streiten und das kann eigentlich nur gut sein. Also vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank nochmal an die Jonges, dass Sie zu uns gekommen sind, zur Rheinischen Post nach Herth und mich als Moderator gewählt haben. Das finde ich sehr schön. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank und vielen Dank nochmal, Herr Holzhofen.
Das war die Podiumsdiskussion von 4 OB-Kandidaten, präsentiert von den Düsseldorfer Jonges. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt an rheinpegel@rheinische-post.de oder schaut in die Shownotes für mehr Kontaktmöglichkeiten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das mit einem RP-Plus-Abo für weniger als 5 Euro pro Monat. Das Angebot gibt's auf rp-online.de/rheinpegel-angebot. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleich haben wir übrigens noch was für euch. Das Wetter nämlich vom Wetterstruxi. Bis nächste Woche. Ciao.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.
Hallo, hier ist Helene.
Hallo, hier ist Arne.
Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
Hallo Helene, hallo Arne. Hier ist der Wetterstruxi. Ich grüße euch und auch alle Hörer, die den wunderschönen Podcast hören. Ich komme wie immer mit Wochenendwetter zu euch und da sieht es im Moment so aus, dass wir, eine ganze Menge Spannung geboten bekommen. Wir machen das Ganze mal ein bisschen detaillierter. Am Freitag wird die Sonne einen sehr großen Anteil bekommen. Im Tagesverlauf werden zwar einzelne Quellwolken dabei sein, aber das wird den großen und ganzen Wettergeschehen der Sonne nicht groß stören und die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad an. Die Luft wird uns dabei allerdings sehr drückend vorkommen, sodass es halt eben dann doch relativ schwül ist. Der Samstag wird in der ersten Tageshälfte erneut sehr sonnig werden. Nachdem es in der Nacht schon kaum abgekühlt ist, wird die Luftfeuchtigkeit wieder zunehmen, es wird erneut sehr schwül werden und auch am Abend sind dann schon vereinzelte Gewitter möglich. für alle die, die immer detailliert und wirklich auch informiert dann aktuell auf dem Laufenden gehalten werden möchten, könnt gerne bei der Facebook-Seite Wetterstruktur Düsseldorf vorbeischauen. Dort wird es im Laufe des Wochenendes und auch in den nächsten Tagen dann immer die aktuellsten Infos geben und was uns dann entsprechend erwartet. Der Sonntag wird erneut relativ warm werden mit bis zu 26 Grad. Auch hier ist es von der Nacht beginnt schon relativ warm. Und auch hier gibt es im Tagesverlauf wieder Schauer und Gewitter, die dann auch wieder Unwetterpotenzial haben könnten. Das ist der aktuelle Stand. Für alle aktuellsten Updates könnt ihr dann gerne beim Wetterschruck für Düsseldorf auf Facebook vorbeischauen. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.